Magst du die SPD lieber als die Grünen?
Ja, nee, wenn es jetzt aufgenommen wird, dann kann ich das nicht sagen aus rechtlichen Gründen. Drauf.
Ja, es hat schon losgegangen. So, ja, ich würde sagen, das ist der beste Start, ja, den wir je hatten, würde ich sagen, in diese Folge.
Ja.
Weil heute, genauso wie es jetzt angefangen hat, reden wir einfach durcheinander, weil jeder eine eigene Meinung hat und niemanden ausreden lässt.
Wir haben keinen Moderator.
So wie es wieder. Ja, nee, der Moderator steht neben uns, es ist die KI, unterstützt uns und zwar in Form eines Wahl-O-Mats.
Ach so, ich dachte, du bist die KI.
Ich bin auch eine KI.
Ja, so viel Daten, wie der sich reinzieht, ist er schon eine
KI. Ja, also ihr habt jetzt nach den Stimmen, könnt ihr erkennen, wir haben keinen Medinsky in unseren Reihen, sondern wir haben die altbekannten Hackfressen, mich. Mhm. Ich bin heute, ich habe eigentlich gar keinen Spitznamen, was mich sehr verwundert. Ich bin der Öko-Laurin.
Laugrün.
Laugrün, ja, das ist gut. Laugrün.
Dr. Laugrün.
Dr. Laugrün, dann habe ich hier zu meiner Linken, nein, zu meiner Rechten, er sitzt keinen. Neben mir.
Ja, bin der Namenlose heute.
Der Namenlose, er ist der Namenlose. Und dann haben wir noch ein Special Guest. Ich möchte ihn gerne nur in einem Satz ankündigen. Er wird uns nicht nur ergänzen, er wird uns bis ins Mark erschüttern und fordern. Und
uns dann
gegenüber sitzt
seiner Saat zu befruchten. Vielleicht.
Okay. Mark. Also, wir haben jetzt gar nicht überlegt, ob wir nicht vielleicht pseudonymisieren sollten.
Nee.
Du hast das DSGVO-Formblatt nicht unterschrieben.
Ich trete hier mit meinem Klarnamen auf, aber nicht mit meinem klaren Gesicht.
Okay. Also ich als Datenschutzbeauftragter muss ja erstmal klare Verhältnisse sagen. Dieser Mann hier hat sich freigesprochen von jeglicher Tragweite und Bewusstsein und deswegen ist es in Ordnung.
Absolut. Und er möchte auch niemanden beeinflussen mit seinen Worten. Er möchte nur einen Diskurs bieten, der nicht auf einem Dialog, sondern auf einem Trialog basiert.
Okay. Ja, also was jetzt wirklich passiert ist, dass wir jetzt die ganze nächste Folge lang uns die Thesen im Wahl-O-Mat anschauen und ich schreie Laurin an, warum er denn trotzdem die Grünen wählt.
Okay. Ja, so könnte man es auch zusammenfassen.
Du bist einfach ein geborener Moderator, muss ich sagen. Ich habe dich unterschätzt. Warum hast du dich früher kontaktiert?
Du hast mich kontaktiert. Aber warum habt ihr mich eigentlich nicht früher kontaktiert?
Ja
du, ich glaube, das hat sich so verlaufen, nachdem einfach nach den Protesten auf der Straße.
Laurin, das haben leider nicht
alle erkannt. Ich wurde weniger radikal.
Unser Podcast ein Sprachrohr ist und er hat leider nicht die Initiative ergriffen, aber es ist nie zu spät.
Ja. Es ist nie zu spät. Und deswegen ist es auch noch nicht zu spät, zur Wahlurne zu gehen. Und die Briefwahl. Ich habe heute meine Wahlbriefunterlagen bekommen.
Ja, die füllen wir gleich auch noch gemeinsam aus, damit auch sichergestellt ist, dass der Laurin keinen Unsinn ankreuzt.
Das ist nicht nur auf meinem Rücken liegt, sondern auch an der richtigen Stelle.
Das machen noch nur Snobs. Das machen echte.
Ich mache das per Default. Also, das ist bei mir. Okay. Also, Leute, dann lassen wir uns mal loslegen. Es fängt auch hitzig an. Geopolitische Lage, Weltlage, global. Wir werden alle drückt von den täglichen Nachrichten, die auf uns einprasseln. Man kann sich natürlich auch die Augen zuhalten, aber das kommt dann doch irgendwie an über die Ohren. Also die erste Frage im Wahl-O-Mat für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die es noch nicht kennen. Deutschland soll die Ukraine weiterhin militärisch unterstützen und sonst ist das Eis gebrochen. Ich läute den Kampf ein.
Ja, die erste Runde geht gleich stark los. Deutschland soll die Ukraine weiterhin militärisch unterstützen. Das ist nicht meine These, das ist die These, die uns hier im Wahl-O-Mat vorliegt. Und ich muss gleich zu Beginn sagen, da liege ich mit meiner Partei über Kreuz. Die Linke sagt nein. Die Linke sagt mit einer guten Begründung nein. Ich kreuze hier stets neutral an, denn ich bin für ein beherztes sowohl als auch. Mhm. Die Position der Linken ist, dass die diplomatischen Bemühungen viel zu kurz kommen. Das kann man an verschiedenen Sachen festmachen. Ich glaube, keiner unserer Hörerinnen und Hörer und ich glaube auch fast keiner hier im Raum hat da mitbekommen, dass in der Schweiz eine Friedenskonferenz stattgefunden hat. Widerspricht mir, wenn dem falsch ist.
Ich kenne auch das Weltwirtschaftsforum, aber das kannst
du nicht
meinen.
Friedenskonferenz, nee.
Dass sowas Wichtiges unter verschlossenen Türen stattfindet und in den Medien nicht berichtet wird.
Ich glaube, fast keiner hat mitbekommen, dass Xi Jinping, der chinesische große Vorsitzende, einen Friedensplan vorgelegt hat im Mai letzten Jahres, auf den die EU nicht eingegangen ist. Und so wird vom geopolitischen Westen wird Gelegenheit um Gelegenheit verstrichen gelassen, den Krieg in der Ukraine zu beenden. diplomatisch zu beenden mit der Unterstützung Chinas, mit der Unterstützung von Brasilien gab es eine Initiative, die auf nicht viel Nachhall gestoßen ist. Und der Linken ist einfach wichtig, dass diese diplomatischen Initiativen ergriffen werden. Der Linken ist wichtig, dass die Sanktionen, die existieren, auch durchgesetzt werden. Ne? Es gibt ja eine Ölsanktion. Es soll kein Öl, kein Gas mehr aus Russland gekauft werden. Demgegenüber steht die russische Schattenflotte, die das fröhlich und unbehelligt durch die Ostsee schippert, eines der bestbewachtesten Gewässer der Welt, und niemand tut etwas dagegen. Und hier auch ganz aus der Nähe gibt es eine kleine Anekdote. Es gibt eine Villa am Starnberger See, die einem russischen Oligarchen gehört. Mhm. Gegen die Enteignung in Deutschland wurde sich gewehrt, die Enteignung aufgrund der Sanktionen. Und vor Gericht vertreten wurde er von einem Anwalt der CSU.
Wundert mich jetzt aber nicht.
Nee, aber Oligarchen halten zusammen natürlich.
Ich hätte der Enteignung zugestimmt.
Ja, aber interessante.
Du, er hat Zeit sich vorbereitet. Ja. Ich habe dir gesagt, du hast ein Problem.
Das sind alles Gründe, warum die Linke sagt, Waffenlieferung nur, wenn wir auch diese anderen Dinge tun.
Mhm. Also, du hast ja neutral angekreuzt. Pazifismus oder Friedensaffinitäten mal dahingestellt. Also das ist absolut mein Grundsatz. Nur ich sehe es eben so, dass im Falle der Ukraine, dass wenn man sieht, was für ein Leid die Ukraine erfährt, wie anders, und man sie aktuell, nur im aktuellen Zustand, nicht anders unterstützen kann. Humanitär wird ja auch gemacht, aber eben auch irgendwie sich zu wehren, wenn sie es fordern. Die könnten natürlich von sich auch sagen, okay, wir lassen es einfach uns hingeben, dem Russen.
Wenn das ukrainische Volk entscheidet, aufzugeben, dann ist es nicht an uns. Dann müssen wir entscheiden, dass wir keine weiteren Waffen liefern.
Und sie wollen einen gerechten Frieden. Also Selenskyj hat im Interview gesagt, für ihn ist ein gerechter Frieden, wenn er quasi die besetzten Gebiete, die von Russland jetzt besetzt sind, dass sie wieder an Ukraine zurückfallen.
Für Putin ist ein gerechter Frieden, wenn er die Ukraine erobert. Gerecht ist eine leere Floskel. Wir müssen zuerst mal dafür sorgen, dass die Waffen irgendwie schweigen.
Aber was ist denn dann für dich in dem Fall gerecht?
Warum ein gerechter Frieden ist in der Ukraine ist ein Frieden, dem das ukrainische Volk zustimmt.
Na gut, das finde ich gut. Das passt.
Das ist eigentlich ganz einfach, ne?
Ja, aber dann ist es ja dann trotzdem gerecht. Mhm. Also ist ja keine Floskel, sondern ja.
Ich
es
kann
ist
nicht
eine perspektivische
sagen,
Thematik.
Ich kann nicht sagen, was ein gerechter Frieden ist, weil ich da von diesem Krieg nicht betroffen bin. Ich bin nicht Ukrainer, ich bin kein Teil des ukrainischen Volkes. Und es ist Teil des Selbstbestimmungsrechts der Völker, dass die Ukrainer definieren, was ist ein gerechter Frieden. Aber auch, dass sie anerkennen, was können wir erreichen. Und dazwischen wird es Verhandlungen geben müssen. Wird es irgendwann Verhandlungen geben und dann wird sich auf irgendetwas einigen, was dann vermutlich beide Seiten nicht ganz gerecht finden. Aber wichtig ist, dass die Waffen schweigen und dass wir an einen Punkt kommen, an dem wieder miteinander geredet wird.
Die Ukraine ist nicht ihres Glückes Schmiedes. Die können ihr Schicksal nicht selber lenken und beeinflussen, nicht in dem Maße. Sie sind im Grunde ein Spielball, eine Marionette oder wie auch immer.
Von einem großen geostrategischen Schachzug.
Ja, der anderen Staaten, die halt irgendwie versuchen, das jetzt so
Da würde ich jetzt auch nicht so. Also die Ukraine ist jetzt kein Marionettenstaat der NATO oder sowas. Das ist auch alles.
Nee, die ist ja überhaupt nicht der NATO.
Ja, aber man muss sich schon mal die Frage stellen, wem dieser Krieg wirklich was nützt. Ja?
Putin denkt, dass es ihm was nutzt.
Naja. Also die Verteidigungsstrategie von Russland ist ja seit dem Kalten Krieg hat ja nicht aufgehört. Die wollen ja weiterhin darauf beharren, dass sie kein Territorium abgeben und auch Teile dessen, was sie immer noch als ihr altes Territorium sehen, dann auch, wenn sich die Gelegenheit bietet, wieder zu annektieren. Das war auch bei Georgien genauso der Fall.
Das ist aber keine Verteidigungsstrategie. Russland ist ein imperialistischer Staat mit einer kapitalistischen Oligarchie.
Ja, aber es ist so ein bisschen dieses, der große Bär fühlt sich gerade zu sehr angegriffen und dann wird der große Bär auch angreifen. Ne? Das ist, sage ich mal, so ein bisschen die Kultur, die man damit bekommen hat.
Das ist tatsächlich eine Meinung, die in der Linkspartei vertreten ist, die ich aber nicht nachvollziehe, also wo ich nicht mitgehe. Egal wie sehr ein Staat bedroht oder sich bedroht fühlt, zumal es vermutlich nicht mal den ordinären Russen, der irgendwo auf seinem Feld arbeitet oder in Moskau arbeitet, der wird sich überhaupt nicht bedroht fühlen.
Natürlich nicht.
Es geht um die russische Elite.
Ja, natürlich. Ja, um den ganzen Staatsapparat rund um Putin und Co. Ja,
aber das ist kein Grund dafür, einen Krieg vom Zaun
zu brechen. Nein, die Legitimation, ich wollte damit nicht die Legitimation aussprechen, dass Russland da in irgendeiner Form ein Recht hat. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich anschauen, wem auf der anderen Seite die Militarisierung der Ukraine dient. Ja. Ja, das ist ja dann auch, wenn man da genauer nachforscht,
Gelangt
man auch an die Quelle, dass wir halt dann beim anderen
die rhetorische Figur sind. An der Stelle ist, dass die Ukraine militarisiert wird und in den Westen eingebunden wird und das eine Bedrohung für russische Sicherheitsinteressen ist. Das ist eine Darstellung, die es aus Russland gibt, die es auch in Teilen der Linken noch gibt, die es aber auch außerhalb der Linken, zum Beispiel Sarah Wagenknecht, gibt. Dass die Ukraine zu einem gewissen Teil in den Westen eingebunden wird, das stimmt ja auch. Es gab ja diese Maidan-Proteste. Mhm. Dass da auch sehr zweifelhafte Figuren beteiligt sind, auch das stimmt. Aber nichts davon rechtfertigt einen Angriffskrieg. Und ich würde auch nicht so weit gehen zu sagen, dass die USA oder die NATO das in irgendeiner Form provoziert haben. Das ist für mich so ein bisschen auch, dass man versucht, die Verantwortung von Russland wegzunehmen. Die Verantwortung für diesen Krieg liegt bei Russland.
Mhm. Sehr gut.
Und damit meine ich vor allem die russische Elite. Ja.
Also ich würde dem schon gewissermaßen zustimmen, dass es in der Form irgendwo ein Nebenkriegsschauplatz der zwei großen Mächte ist. Der da stattgefunden hat.
Also Satellitenstaaten quasi tragen den
Führer. Ja.
Ja, okay.
Also das muss man an der Stelle nochmal sagen. Und das ist für mich das viel Größere, was dahinter steckt.
Inwiefern Deutschland
sich daran beteiligt, das finde ich auch extrem schwer zu beurteilen. Deswegen bin ich da genauso eher auf der neutralen Seite.
Oh, okay.
Weil wiederum wir das Geld für ganz andere Dinge hier brauchen.
Ich würde die Gelegenheit nutzen, um das Ganze nochmal ein bisschen zusammenzubinden. Russland ist keine Großmacht mehr. Russland ist ein relativ armer Staat, die Bevölkerung ist sehr verarmt. Die Großmacht, die Blockkonfrontation, die wir jetzt haben, ist China, USA. Die Tatsache, dass Russland kein großer Staat mehr ist, können wir uns zunutze machen, indem wir auf China zugehen und China in einen Friedensprozess einbinden. Das Ganze kann diplomatisch funktionieren. Mhm. Und wenn Xi Jinping zu einem Friedensgipfel ruft, muss Putin folgen. Er hat keine Wahl. China ist sein größter Partner.
Zwei Dinge dazu.
Und das ist der diplomatische Weg, den die Linke vorschlägt, den die Linke gehen will.
Also grundsätzlich, ich verstehe das, ich unterstütze es auch, dass man auf China zugehen soll. Vor allem, nachdem ich mich mehr mit dem Land auseinandergesetzt habe, nach meinem Ausflug dorthin und der Chance, dass sie auch in Sachen Klimapolitik, globale Klimapolitik, Vorreiter werden könnten. Aber ich bin mir nicht ganz sicher von dieser... der Rolle, dass Russland abhängig ist von China, weil China tatsächlich extrem viel noch an fossilen Rohstoffen aus Russland importiert. Und da ist noch eine gewisse Abhängigkeit
von
China.
Ist ja, genau, das ist
noch absolut. Dass Autarkie, Subsistenzwirtschaft und so weiter angestrebt wird, ist ja klar. Aber aktuell ist da noch eine gewisse Abhängigkeit. Deswegen sehe ich China eben noch so passiv, wie sie sich geben. Ja.
Aber heißt im Umkehrschluss aber auch, dass Russland auf den Absatzmarkt angewiesen ist.
Genau, aber ich würde jetzt sagen, weil wir, wenn wir jede Frage so ausgiebig diskutieren,
dann sitzen wir bis Mitternacht noch da.
Genau, ich muss ja morgen...
Nein, also wir haben, glaube ich, auch wirklich...
Meine Idee war, dass wir dann sagen, okay, wir sind drei Leute, das war ja auch bewusst so gewählt, dann machen wir eine kurze Abstimmung und dann können wir nicht sagen, wenn ihr jetzt sagt, ihr seid zwei neutral, ich bin immer noch für Stimme zu, weil ich der Kriegstreiber bin, dann können wir auch auf neutral machen, weil die Mehrheit ist neutral.
Okay? Ach, Laurin, du NATO-Marionette.
Machen wir das?
Okay, ja, also können wir so machen, ja.
Gut, dann machen wir gleich mal weiter. Darfst du jetzt vorlesen.
Ja. Der Ausbau erneuerbarer Energien soll weiterhin vom Staat finanziell gefördert werden.
Also wenn wir uns da gleich einig sind...
Ja gut, also das ist ja eine Frage für Dumme. Wer hier was anderes als Stimme zu ankreuzt, der hat einfach die Lage der Welt nicht verstanden.
Was aber interessant ist, ich stimme natürlich zu... Aber was natürlich interessant ist, wer sich da enthält und wer nicht zustimmt. Und man sich halt auch fragt, auch wirklich in welchem Jahrzehnt oder...
Ja, also...
Sehe ich genauso.
Ich kann ja sagen, dass von den Bekannten aktuell die FDP dagegen ist, die BSW dagegen ist und die AfD. Die anderen nenne ich jetzt mal nicht.
Ja gut, das sind ja klassische Schwurbler-Parteien auf verschiedenen Ebenen.
Aber ich finde es krass, dass die FDP irgendwie dagegen ist, weil...
Der
Markt regelt das.
Ja. Die FDP ist ja eine ökonomische Schwurbler-Partei.
Ja, ist halt neoliberal, also gut. Können wir, also ich mache jetzt Stimme zu, das überspringen wir sind daher jetzt irgendwie klare Meinung. Das Bürgergeld soll denjenigen gestrichen werden, die wiederholt Stellenangebote ablehnen. Und im Vorlauf dieser Sendung, dieser Aufnahme, hatten wir schon eine hitzige Diskussion. Einer hat ein Auge verloren, der andere hat zwei Zähne verloren. Das ist natürlich wunderbar in diesem Audioformat, dass es nicht sichtbar ist. Aber ich versuche es einfach ein bisschen gruselig darzustellen. Ich glaube, Moritz' Modelkarriere ist damit raus. Und Markus sieht so gut aus wie nie zuvor. Quatsch. Kurze Diskussion. Also ich hatte ja schon meine Meinung dazu gegeben. Ich fand es nur seltsam, kurze Anmerkung, dass die, also jetzt von Seiten aus den Grünen gesprochen, dass die Begründung oder die Positionierung dazu gegenläufig ist. Also diametral im Realomat und Wahlomat. Nur für die Hörerinnen.
Es hat jetzt ein Zehntel verstanden von den Hörern.
Warum?
Diametral.
Ach so. Gegen. Konträr.
Gegengesetzt,
ja. Also, ja. Also was sagen wir? Also ich wäre, stimme nicht zu.
Wir merken uns die Aussage von Lauren gerade nochmal, dass die Grünen im Realomat was anderes tun, als sie im Wahlomat behaupten.
Im Wahlomat haben sie ja, genau. Ja, du wolltest jetzt was dazu sagen, oder?
Nee, also ich kann auch noch kurz eine Meinung zu dieser These äußern. Mhm. Also die These kann man auch ein bisschen umformulieren im und zwar wird danach gefragt, sollen Totalverweigerer weiterhin Menschenrechte haben? Und da bin ich natürlich dafür.
Ja, natürlich. Das sehe ich ja auch so. Was ist bei dir? Wolltest du jetzt da was anderes als Stimme nicht zu?
Also ich habe mir im Vorfeld, muss ich ganz...
Der Anonyme bespricht jetzt.
Im Vorfeld habe ich tatsächlich auch lange überlegt, als ich Valorant gemacht habe. Aber ich habe mich tatsächlich zu wenig darüber informiert, wie da wirklich die Statuten sind. Wenn es wirklich bedeuten sollte, man lässt jemanden jetzt komplett hängen, weil er aus irgendeinem Grund auch nicht dazu fähig ist, vielleicht gar nicht will, dass man ihn komplett ausschließt vom Wirtschaftskreislauf, das geht vielleicht einen Tick zu weit.
Kurz, du musst dir überlegen, da gibt es ja dann Leute, denen wird dann was gesagt, ja, arbeite doch das hier oder arbeite das hier. Ja. Du willst es gar nicht arbeiten.
Ja, ja.
Wirst du dadurch wirklich glücklicher?
Ja.
Also wird dein Leben
einfach extrem schwer zu beurteilen, weil ich keine bis maximal kaum eine Person kenne, die an diesem Stadium ist.
Ich kenne eine, der ist in Costa Rica.
Nein, Quatsch. Ja, also
Ecuador.
Und dann ist ja auch mal die Frage, was ist dann die Alternative, wenn er gar kein Geld mehr hat? Dann bleibt ja nur noch die Obdachlosigkeit, oder?
Genau, also das ist wirklich... Aus meiner Sicht ist es wirklich einfach menschenverachtend, Leuten das spärliche Bürgergeld auch noch zu kürzen. Und es hängt nicht davon ab, wie diese Leute sich verhalten. Wenn jemand überhaupt gar keine Lust auf Arbeit hat, gar keine Lust hat, sich mit dem Arbeitsamt oder diesem Jobcenter auseinanderzusetzen und sich einfach weigert, hat diese Person trotzdem ein Leben in Deutschland verdient. Diese Person muss was zu essen haben, diese Person muss ein Dach über dem Kopf haben. Diese Person darf nicht menschenverachtend behandelt werden. Und wenn wir hingehen und dieses Instrument einführen, dass wir Leuten dieses Geld kürzen können, dann wird das Instrument auch benutzt. Und die kleine Zahl an Totalverweigerern rechtfertigt es nicht, dass wir so ein menschenverachtendes Instrument in unsere Sozialgesetzgebung aufnehmen.
Kurze Frage, machst du gerade das Kabel irgendwie? Du hast die ganze Zeit davon
gesprochen,
ich glaube tatsächlich, dass sie...
Ich halte das hier von dem Dings fern, damit es nicht...
Könnte tatsächlich wirklich sein, dass viele Menschen wirklich denken, dass das ein gewisses Loch im Haushalt stopfen könnte. Und das ist, glaube ich, das viel Wichtigere an der Frage,
also,
dass man das mal aufklärt, dass das womöglich, also dass es ein Tropfen auf dem heißen Stein
ist. Das Gesundheitssystem wird wahrscheinlich dann teurer, weil noch mehr Leute dann krank werden. Das werden ja eh schon Leute irgendwie krank wegen zu viel Arbeit.
Ja, also der Sozialbetrug beim Bürgergeld ist in Millionenhöhe. Die Steuerhinterziehung von den oberen 5% ist in Milliardenhöhe.
Mindestens mehr.
Es ist klar, auf wen wir schießen sollten, auf wen nicht. Metaphorisch gesprochen natürlich.
Absolut. Okay, dann also ich...
Danger Dan.
Hey, du kennst dich gut aus. Ja. Also ich würde sagen, Stimme nicht zu, er auch. Dann machen wir jetzt Stimme nicht zu, weil du bist ja eh bestimmt.
Nein, ich bin doch immer...
Achso, okay, passt.
Bin für Menschenrechte.
Ich wurde vorher bestimmt. Okay.
Also,
andere... Das wird jetzt interessant. Ja. Also auf allen Autobahnen soll ein generelles Tempolimit gelten. Das gab es zum Beispiel nicht beim Realomarkt. Was
Kam ja auch nicht zur Abstimmung im letzten.
Ja, aber man kann natürlich, ja, es fehlt aber.
Also ich kenne eine Person sehr gut, die da absolut dagegen ist.
Also ich bin dafür. Es ist Klimaschutzmaßnahme, es ist genauso wie eine Menschenschutzmaßnahme, wenn man so sagen darf. Und es ist eigentlich nur, in allen möglichen Ländern ist das schon eingeführt.
Es ist eine Maßnahme, wo einfach Deutschland wieder der Geisterfahrer ist in Europa.
Das ist ein schöner Spruch. Das unterstreiche ich. Also wir sind gleicher Meinung. Was ist bei dir?
Ich bin da neutral.
Er ist nämlich neutral. Warum? Weil er seinen Führerschein erst seit kurzem hat. Der will doch richtig genießen, der Junge.
Also es wäre für mich jetzt kein massiver Qualitätsverlust, wenn mir jemand da irgendwie Zahlen zeigt, dass es wirklich was bringt, dann stimme ich da auch dafür.
Das ist ein Fakt. Also ich meine, die Fakten, die bestehen schon. Ich glaube, selbst Wissing hat es irgendwann gecheckt und ist ausgetreten.
Ja.
Der wurde halt geautolobbied.
Ich glaube, das hatte noch ein paar andere Gründe, dass er dann da ausgetreten ist aus der FDP, aber...
Also man müsste mal die Statistiken anschauen, wie viele Verkehrstote deswegen umkommen und dann tatsächlich die CO2-Einsparmaßnahmen, die sich dadurch halt wirklich in Summe netto ergeben.
Gibt es doch die Zahlen.
Dann bin ich vielleicht langsamer irgendwie komme ich langsamer von A nach B.
Aber deswegen hörst du ja diesen Podcast.
Dann habe ich weniger
Zeit. Genau, damit wir die Zahlen nämlich gleich für euch einblenden können oder so.
Okay, wir kommen jetzt mal ganz schnell dritten voran. Jetzt sind wir schon beim Hauptthema dieses Wahlkampfs.
Beim einzigen Thema dieses Wahlkampfs, oder?
Das ist das
eigentlich. Asylsuchende, die über einen anderen EU-Staat eingereist sind, sollen an den deutschen Grenzen abgewiesen werden. So.
Ja, ich übersetze das nochmal kurz ins Realpolitische. Soll an deutschen Grenzen auf Ausländer geschossen werden? Bin ich natürlich dagegen.
Ich stimme auch nicht zu, weil Asyl ist ein Menschenrecht. Das ist nach Genfer Konvention und allen anderen, Basler Konvention, wie auch immer, was da alles gibt.
Genau, und ganz wichtig auch, weil das in bestimmten konservativen Kreisen auch ab und zu aufkommt, das Asylrecht ist ein individuelles Recht. Jeder individuelle Mensch hat ein Recht auf Asyl, wenn er hier ankommt. Das ist kein Kontingentrecht, dass man sagen kann, die ersten 100 Leute haben Recht auf Asyl. Jeder Einzelne hat dieses Recht auf Asyl. Das ist an der Stelle ein prinzipielles Thema. Und dann kommt ja immer die Ausrede, wer soll das bezahlen? Das Geld ist da, die Kapazitäten sind da.
Und es sind Fachkräfte übrigens, die auch... das darf man schon so argumentieren, weil letztendlich sind wir ein Einwanderungsland. Also ich meine, Asylsuchende sind jetzt nicht hergekommen, weil man sich erhofft jetzt...
Das halte ich für ein grauenvolles Argument, aber das erwarte ich von den Grünen.
Nein, das ist tatsächlich...
Nützlichkeitsrassismus.
Du versuchst als Opportunismus zu verkaufen. Und ich bin jetzt nicht der Meinung, dass jetzt, wenn Asylbewerber oder Asylsuchende oder Flüchtlinge oder wie du sie jetzt auch nennen magst in der Situation, Kriegsflüchtlinge von mir aus, dass du da erstmal unterscheidest von ihrer Herkunft. Das darfst du schon mal grundsätzlich nicht, egal ob Religion oder geografisch und sonstiges. Hautfarbe, das kannst du erstmal gar nicht bringen. Das ist nach der UN-Menschenrechtscharta Menschenrecht deswegen auf jeden Fall reinlassen, vor allem in privilegierten Industrieländern, wie es Deutschland nun mal ist. Aber diese Argumentation, dass ich sage, wenn die Arbeit suchen, da kommen wir noch später dazu, dann sollen sie auch Arbeit bekommen und arbeiten dürfen. Ja. Das kommt aber noch das Thema. Dann bin ich auch dafür, weil dann kann man zumindest den Leuten, die immer dagegen sind, das vielleicht positiven Argument entgegensteuern. Verstehst du?
Ja,
das ist eine
Argumentation, die auf... Also diese wirtschaftliche Argumentation mag ich deshalb nicht, weil es ein Nützlichkeitsrassismus ist.
Mahnkapital, ich weiß schon.
Weil wir damit sagen, wenn du hier bist und für unsere Wirtschaft nützlich bist, dann darfst du hier sein. Und das führt dann zu Stilblüten, wie das Robert Habeck zum Beispiel öffentlich äußert, dass Asylbewerber, die nicht arbeiten, ruhig abgeschoben werden können.
Die arbeiten können und arbeiten dürfen. Ja, aber das ist glaube ich... dann ist es zu scharf geschossen, wenn er es genauso gesagt hat, weil es wäre dann eigentlich in der Konnotation, müsste man sagen... Entweder sie suchen nicht nur Arbeit, sondern sie wollen auch arbeiten und sie können auch arbeiten, ja, weil es ist ja eher der Fall, dass sie meistens unterminiert werden durch die fehlende Gesetzgebung. Also einfach irgendwie das Rahmenwerk ist einfach nicht gegeben. Aber ich würde sagen, wir sind uns da eh einig mit dem Thema.
Genau.
Ich will da noch einige, weil ich sehe. es geht nicht um mich hier, sondern es geht insgesamt...
Du vertrittst eigentlich, ja stimmt, wir vertreten eigentlich eine ganze Tausende von Menschen.
Ja, richtig. Okay, erzähl. Die Frage ja auch, warum sich jetzt so viele auf die Seite der AfD vielleicht hier stellen oder auch der CDU, muss man sich auch mal fragen. Das sind ja alles keine Unmenschen. Das sind ja alles keine Kriminellen oder keine bösen Menschen, keine Menschen, die auch dumm sind oder sich zu wenig informiert haben. Das Böse, mag sein,
das
ja.
Das Böse ist das vielleicht, oft sehr banal.
Ja, es mag sein, dass der ein oder andere sich eventuell einfach da zu wenig drüber informiert hat, ja, oder vielleicht Konsequenzen zu wenig hinterfragt hat, allgemein Grundrechte vielleicht nicht so an der obersten Stelle stehen, sondern dass die Wirtschaft eben floriert. Das ist ja, sag ich mal, der Tenor von auch seitens anderen europäischen Ländern, die auf Deutschland schauen und eben sagen, Deutschland hat es eben verpasst, die letzten 10 bis 20 Jahre wirtschaftlich in die richtige Richtung zu gehen, weswegen wir auch wieder in andere Abhängigkeiten rutschen etc. Ja? Und darüber hinaus ist es eben so, dass die Integration ja auch an wirklich vielen, vielen Stellen einfach sehr schlecht bis dato noch funktioniert.
Ja.
Und diese kulturelle...
Wir haben also Abschiebebehörden, keine Integrationsbehörden.
Ja, es liegt aber nicht nur an uns, es liegt einfach insgesamt auch an diesen krassen kulturellen Unterschieden, die da teilweise aufeinandertreten. Und dass es da vielleicht auch zu wenig Personal oder zu wenig Menschen gibt, die dafür sorgen, dass diese Menschen halt auch wirklich gut integriert werden in unser Land und sich insgesamt zu wenig adaptieren an das, was ihnen hier helfen würde, ja, was aus sich zu machen.
Aber steckt ein Leistungsgedanke.
Ja, aber Wirtschaft, du kannst der Wirtschaft, auch wenn du links bist, kannst du der Wirtschaft nicht einfach wegdenken oder kleinreden. Es ist ja letztlich ein Geben- und Nehmen-System, wo sich natürlich viele auch bereichern, wo viele abgehängt werden. Ja, darüber müssen wir an einem anderen Tag vielleicht mal diskutieren. Das läuft sicherlich vieles aus den falschen Bahnen, aber an dem Thema... Das muss man auch die Menschen verstehen, warum es hier so polarisierend ist. Weil auf der einen Seite Meldungen kommen, du hast da und da und da und da noch eine Messeattacke und meistens ist es irgendein Ausländer. Das sind auch die Medien, ja, die daran schuld sind.
Zu den Messeattacken, da möchte ich gleich einhaken.
Oh, bitte, ja.
Ja,
da möchte ich gleich einhaken. Ja. Wir lesen nur von den Messeattacken mit ausländischen
Eltern. Ja, genau. Ja, natürlich.
Das musst du mir nicht. Hat irgendjemand von euch mitbekommen, dass in Rosenheim eine Mutter sich und ihr Kind getötet hat?
Die gehen halt komplett,
natürlich nicht,
diese Schlagzeilen gehen komplett unter.
Ja. Ich weiß, ja.
Das sind die Leserzahlen.
Dadurch werden die Menschen gegen diese Leute aufgehetzt, gegen Ausländer und gegen Asylbewerber aufgehetzt.
Mhm. Springerpresse.
Ja, genau. Also die sogenannte Springer-Zeitung.
Was war das?
Es ist ein Schrifterzeugnis, das ich nicht Presse nennen möchte. Ist da ganz vorne dabei. Und das ist aus meiner Sicht eine Ablenkungsdebatte. Das ist eine Debatte, die wird aufgemacht, damit abgelenkt wird von denen, die uns wirklich die Früchte unserer Arbeit stehlen. Und das sind nämlich die Kapitalisten.
Also genau, also diese... Man muss jetzt auch mal sehen, wer diese Auslandsfeinde oder Auslandsskeptiker oder wie auch immer die jetzt dann bezeichnet werden sollen und dann von mir aus AfD und sonstige wählen, wo sind denn die meistens? Die sind meistens nicht eben in diesen Ballungsräumen, diesen urbanen Räumen, wo die total multikulturell sind. Ja, aber die sind vor allem eben nicht dort, sie sind vor allem eher in diesen eher ländlichen Gebieten, die weniger Konfrontation haben mit Internationalitäten. Mhm. Also das ist auch statistisch belegt genau so. Die meisten AfD-Wähler hast du in irgendwelchen Orten, da gibt es keine
Muslime. Wo
das Fremde fremd ist.
Konnotiert wird.
Genau, die sind halt, und deswegen, da scheidet da schon ein Integrationsprojekt, dass man einfach von vornherein auch sowas nicht in der Schule lehrt. Dass man sagt, wir leben nicht nur hier in Deutschland auf diesem Planet. Es gibt zu viel, es ist so bunt. Wir haben eine Globalisierung erlebt, die gibt es schon seit über 500 Jahren und damit musst du echt langsam klarkommen. In der digitalen Welt ist es noch viel extremer. Da ist es noch viel multikultureller, aber noch viel faktenunbasierter. Ja. Aber egal. Ja. Ich würde sagen,
Haben wir noch Zeit für eine kurze Anekdote aus Riesa?
Aber du wolltest noch was zu Riesa sagen, ja, aus Sachsen. Das will ich auch hören.
Ich war nämlich in Riesa beim AfD-Parteitag. Aus irgendwelchen Gründen haben sie mich nicht in die Halle gelassen. Musste ich halt davor stehen bleiben. Und als wir da mit unseren Demozügen durch die Stadt gezogen sind und mit unseren, mit unseren Fahnen und Sprüchen, waren sehr, sehr viele der Einwohner, saßen am Fenster und haben sich das Spektakel angesehen. Und wir haben von den zwei migrantischen Familien, die wir da getroffen haben, haben wir sehr, sehr starken Zuspruch bekommen. Die haben sich richtig gefreut, dass sich in ihrem Dorf in Sachsen mal jemand gegen die Faschisten stellt. Mhm. Und das, ja, das fand ich sehr schön, dass Aktivismus so einen Effekt haben kann. Da habe ich mich sehr, sehr gut gefühlt dabei.
Mhm. Ja, also mal auf der Seite zu sein, dass man nicht so in der Mehrheit, sondern mal auch in der Minderheit ist, ne?
Gegenüber. Und, genau, und da gab es halt wirklich irgendwie nur diese zwei Familien, mhm. weil das halbe Dorf hat irgendwie AfD gewählt.
Mhm. Der Minderheitenschutz ist übrigens Teil der Demokratie, Teil eines Rechtsstaats, und das möchten Parteien wie die AfD aushöhlen, ne? Mhm. Sowas, aber selber davon profitieren. Also können wir jetzt einfach, ich würde sagen, Stimme zu und dann sind wir durch.
Nee.
Ablehnen, okay, sorry, ich habe jetzt schon wieder der nächsten Frage hier. Genau, bei Neuvermietungen sollen die Mietpreise weiterhin gesetzlich begrenzt werden.
Ja.
Der sogenannte Mietpreisdeckel oder Mietdeckel.
Ja, Forderung der Linken, 6 Jahre alle Mieten einfrieren, damit wir wieder Luft zum Atmen haben.
Das machen ja, also das bin ich auch dafür, das haben auch, glaube ich, die Ampelregierung hat es, glaube ich, auch zumindest.
Es gibt keinen bundesweiten Mietendeckel und die FDP wird da niemals mitmachen.
Ja, die FDP hat es immer einmal dagegen. Das ist okay, das weiß ich, aber aus meiner Position auf jeden Fall unterstütze ich das auch. Bei dir, ich meine, du bist Mieter, ne?
Ja.
Das ist sofort bestätigen, oder?
Im Grunde ist die Frage, also Deutschland ist ein Mieterland und ich übersetze die Frage dann nochmal kurz. Willst du mehr Miete zahlen? Und ich glaube, wer da mit Ja antwortet, der
ja, aber die hat ist auch wiederum sehr polarisierend, Geld. Weil wenn du jetzt Vermieter bist, dann überlegst du vielleicht zweimal.
Aber ich bin Vermieter und Mieter und ich finde das trotzdem in Ordnung.
Ja, aber es sind nicht alle so wie du.
Ja, auch im Enteignen.
Nein, du musst es einfach fair machen.
Ja, grundsätzlich fair sein. Ist es wichtig, gerade jetzt durch diese galoppierende Inflation, dass gerade bei dem höchsten Kostenpunkt auf jeden Fall es nicht noch weiter durch die Decke geht. Also dem würde ich auch zustimmen.
Nee, absolut.
Ja.
Okay, dann machen wir Stimme zu. Weiter geht's. An Bahnhöfen soll die Bundespolizei Software zur automatisierten Gesichtserkennung einsetzen dürfen.
Ja, das geht jetzt wieder in Richtung Überwachungsstaat, ne? Dass man da gleich die...
Wirkt immer sehr polarisierend.
Es wirkt halt gleich so, ja, jetzt sind wir schon Big Brother Next Level, so wie in China
Ich hab's so gesehen in China,
ja. Aber es gäbe natürlich auch Pro-Argumente, ne? Dass gewisse Kriminelle halt schon frühzeitig abgefangen werden können.
Naja, gut, wenn die Polizei halt ihre Arbeit tun würde, statt linke Demos zu kriminalisieren, dann könnte man vielleicht auch was gegen die Kriminalität tun.
Die Messerattacke zum Beispiel, das war ja auch irgendwie auch teilweise Behördenversagen, weil man musste das ja eigentlich schon. Aber da hätte jetzt wahrscheinlich diese Gesichtserkennung auch nichts geändert. Also ich bin auch so, ich denke mir, die KI wird eh immer mehr genutzt, kommt immer mehr. Das wird jeder wird dann mit seinem Handy dann auch noch eine KI haben. Insofern, also wenn dann
die Bundespolizei
weniger zu verfügen haben soll als normale Bundesbürgerin, dann sehe ich das als Schwierigkeit.
Also vor 10 Jahren hätte ich noch so ganz krass dagegen gestimmt, aber inzwischen ist es mir eigentlich fast schon
wurscht. Ich bin entschieden gegen jede Form von neuen Repressionsinstrumenten für die Polizei. Mhm. Die Polizei hat rechtlich alles, was sie braucht, um Kriminalität zu bekämpfen. Die Polizei beschäftigt sich in vielen Fällen mit was anderem, mit Unsinn. In Hanau haben sie es nicht geschafft, diesen Amoklauf auszuhalten. Sie haben es nicht geschafft, im Frankfurter Polizeibüro ihre rechtsextremen Chats aufzuklären. Sie haben den MSU gewähren lassen, trotz einer Ausweitung von Repressionsinstrumenten in den letzten 10 Jahren. Wenn dann jetzt auch noch KI ins Spiel kommt und eine Gesichtserkennung mit KI, wo niemand weiß, nach welchen Kriterien bestimmte Menschen markiert werden und bestimmte Menschen nicht, dann ist das eine Katastrophe. Zielerkennung mit KI ist sowieso eine Katastrophe, weil KI halluziniert, KI hat kein Konzept von Wahrheit. KI rät, und manchmal rät sie besser, manchmal rät sie schlechter. Mhm. Also normale Videoüberwachung an Bahnhöfen finde ich, oder normale flächendeckende Videoüberwachung finde ich schon schrecklich. Dann noch KI dazu, das ist eine Katastrophe. Und dann noch über China schimpfen, das ist ja Doppelmoral vom Feinsten. Ja. Ich bin hier ganz klar dagegen.
Das ist interessant, weil die Gesichtserkennung ja auch auf Flughäfen schon viel genutzt wird und die ja so trainiert ist, dass die ja dann teilweise die Gesichter, also quasi rassistisch sind oder diskriminierend und dann die Gesichter nicht erkennen. Entweder sind sie nur darauf ausgerichtet, nur dunkelhäutige zu identifizieren. Dann, also deswegen, das ist schon ein Problem.
Rassistisch programmiert.
Das ist kein Scherz, das ist wirklich so, kannst du nachlesen. Das ist diskriminierend, aber die werden dann so trainiert. Also das ist einfach Machine Learning. Und,
da brauchen wir uns ja keine Gedanken zu machen als Deutsche.
Absolut nicht.
Also, nein, also es war
Rodrigo, also du bist Deutscher. Also ich hatte tatsächlich neutral gewählt, weil also es ist für mich, es geht für mich nicht so in die Richtung wie das Polizeiaufgabengesetz. Das fand ich sehr, da bin ich auch auf die Straße
gegangen. Das ist ja noch schlimmer als das Polizeiaufgabengesetz.
Ja, aber das ist ja sehr aus dem Zusammenhang gerissen, ne? Weil es automatisierte Gesichtserkennung. Das ist was die EU auf EU-Ebene gerade diskutiert wird, ja. Also deswegen ist es ein bisschen lächerlich, das jetzt hier auf Bundesebene. Natürlich
muss man das früher oder später umgesetzt.
Ja, aber man kann ja wenigstens dagegen kämpfen.
Natürlich.
Ja. Also, sonst können wir ja gleich alle AfD wählen. Das ist ja Schwachsinn.
Die Frage ist eher mal auch vielleicht den Dialog zu finden mit Menschen, die ganze Zeit in Social Media und irgendwo unterwegs sind, virtuell. Und eigentlich so viel preisgeben und überhaupt sich nicht auskennen.
Ja, aber das ist ja
eine, mit ihrem
Das ist ja prinzipiell freiwillig, wenn sie sich irgendwie permanent fotografieren und das auf Instagram hochladen. Es ist ja immerhin prinzipiell freiwillig. Das ist ja nicht mal freiwillig.
Die Polizei ist ja an den Grenzen eigentlich.
Und Grenzen und Bahnhöfen. Und Flughäfen.
Ach so, das ist nur an Bahnhöfen hier übrigens tatsächlich. Nur
ja, aber Bahnhöfe...
Dann ist es wieder...
Nein, Bahnhöfe werden in der Zukunft wirklich wichtige Verkehrshubs sein, wo jeder vorbeikommt. Und wenn die dann damit Bewegungsprofile
Deutsche Bahn.
Damit Bewegungsprofile erstellen können, ist es, also es folgt eine Totalüberwachung. Wenn, nein, abgelehnt.
Nee, okay, er steht nicht zu. Was ist bei dir?
Ja, ich habe mich von ihm jetzt auch umstimmen lassen. Lassen wir mal dagegen stimmen.
Okay, dann mache ich Stimme nicht zu. Ich habe tatsächlich, also ich hatte ursprünglich neutral. Ich bin auch,
vielleicht bin bleibst ich du weiterhin neutral?
Also tatsächlich habe ich neutral gemacht, weil es für mich für mich ist es nicht so entscheidend wie andere Fragen.
Ja, genau, deswegen das würde ich jetzt auch nicht so stark gewichten.
Aber das können wir ja gleich in der Gewichtung dann machen.
Ja, genau. Für euch, wir können Stimme nicht zu machen, damit bin ich d'accord. Also... Energieintensive Unternehmen sollen vom Staat einen finanziellen Ausgleich für ihre Stromkosten erhalten. Genau, also das hatte ich jetzt, ich weiß gar nicht mehr, ich habe entweder nicht zugestimmt oder war neutral.
Wünschen sich doch eigentlich die Grünen was anderes, dass man die
doch, die wollen
energieintensiv heißt aber fossil energieintensiv.
Kurzfristig war das ja sogar eine Maßnahme, die man gemacht hat. Weil es halt dann diesen russischen Angriffskrieg gab oder gibt. Ja, der ist gegen gestartet. Dann gab es die Energiekrise.
Ja, in der Gaskrise.
Gaskrise, genau.
Dann hat man Energieumlage oder sowas.
Genau, dann hat man eben den energiehungrigen Industrie hat man versucht, zu unterstützen. Das ist eben, spielt so ein bisschen mit rein. Das hat man, bei den Grünen wird das diskutiert, dass man dann irgendwie was strategisch so machen muss, dass es eben vielleicht kurzfristig für Engpässe funktionieren muss. Aber es ist jetzt nichts, was auf lange oder mittelfristige Sicht ein Modell ist, was ich unterstütze. Weil energieintensive Unternehmen müssen
stärker besteuert werden.
Müssen eher Incentives oder Anreize bekommen, dass sie eben ihre Energie aus erneuerbaren Energien beziehen.
Genau, also der Aussage von Lauren stimme ich zu. Energieintensive Unternehmen müssen umbauen. Incentives klingt immer so ein bisschen nach Markt und CO2-Preis und Geschwätz. Da bin ich gegen. Das funktioniert nicht. Da muss es Gesetze geben oder halt...
Rahmenwerk von mir ist. Aber das
oder halt als Kompromiss sowas wie, ihr bekommt diese Umlage, die hier in der These vorgeschlagen wird, aber nur, wenn ihr euch auch wirklich um eine Transformation bemüht, aus irgendeinem Transformationsfonds, da wäre ich auch mit d'accord. Aber rein über irgendwie einen CO2-Preis und dann...
Das
hoffen, dass es funktioniert.
Das hast du mir jetzt unterstellt.
Habe ich dir jetzt unterstellt,
Siehst du, das hat er mir unterstellt. Weil ich finde, grüne Transformation ist natürlich auch mit Regeln, Gesetzen und so weiter zu stemmen. Und das unterstütze ich absolut. Deswegen diskutieren wir jetzt in unserer Arbeit, die wir gerade, also in unserer Firma, die wir gegründet haben, genau dieses Thema.
Wie heißt du nochmal? Masturbate?
Masturbate. Aber ich finde die gar nicht so schlecht. Mitigate, ja. Deswegen
Schleichwerbung. Dieser Podcast wurde gesponsert von...
Wahrscheinlich, ich darf es gar nicht sagen.
So schnell geht's.
Nee, aber die CSRD, also Corporate Sustainability Reporting Direktive zum Beispiel und noch mehr, die jetzt von der EU in Kraft treten und in den nächsten Jahren kommen, die gehen ja in die Richtung. Und es kommt sukzessive und ich finde es auch wichtig, dass da Europa sich treu bleibt, und nicht eben dieses Deregulieren der Macht jetzt wie in den USA, weil das ist der absolut fatale Nonsens, der jetzt in die gegenläufige Richtung geht, hier mit dran. Ne?
Ja.
Aber wir können einfach schnell machen. Wie sieht es bei dir aus von der Meinung?
Naja, für einen kurzen Zeitraum schon.
Ich habe deswegen neutral gesagt.
Dass sie nicht untergehen, dass sie nicht abgehängt werden von anderen Konkurrenten, weil irgendwo brauchen wir halt auch einfach dürfen wir unseren Wirtschaftsstandort nicht komplett herunterwirtschaften. Aber langfristig ist natürlich keine Lösung.
Das kann man halt dann hier nicht entscheiden.
Also ich bin bei neutral voll an deiner Seite. Ich noch lieber wäre mir ein Ja, aber das hat halt keinen Button da.
Und dann machen wir jetzt einfach neutral, weil dann kann man nämlich weitermachen.
Ja.
Okay, also dann, alle Beschäftigten sollen bereits nach 40 Beitragsjahren ohne Abschläge in Rente gehen können. Ich wäre sogar dafür, dass man auch vorher in Rente gehen können.
Ja, also 10 Jahre arbeiten reicht eigentlich, aber gut, 40 Jahre müssen wir halt.
Naja, die Frage ist ja, hier steht ja 40 Beitragsjahre. Die Frage ist, wie rechnest du das aus? Es kann ja auch sein, dass du zum Beispiel ein Sabbatical machst, dann machst du ein Jahr lang.
Nee, das zählt nicht.
Ja, aber genau.
40 Beitragsjahre richtig. Heißt, dass du auch genau. ins Sozialversicherungssystem einzahlst.
Genau, das finde ich ja in Ordnung, weil dann kannst du ja sagen, dann gönne ich mir aber in der Zeit, in der ich noch jugendliche Frische verspüre und energiegeladen bin, dann gönne ich mir doch die Freizeit und dann arbeite ich mal ein Jahr lang nicht und mache Selbsterfüllung und dann...
Damit nicht dieser Druck entsteht, dass ich aus der gesetzlichen Rente gar nichts mehr rausbekomme.
Genau.
Okay, ja.
Ist das okay für dich?
Was heißt, es ist okay für mich? Die gesetzliche Rente ist eh im Arsch.
Für welche Position?
Das ist doch die Aktienrente, kriegst du
für noch. Welche Position argumentierst du hier gerade? Für Stimme zu oder was?
Ich?
Nee, Lauren. Also,
ja, ich stimme zu, ja.
Und du?
Das ist, die Frage kann man so pauschal nicht beantworten.
Der will mit 80 noch arbeiten.
Man müsste das Rentensystem komplett reformieren.
Ja, da gibt es später auch eine Frage.
Geht aber nicht.
Das steht da nicht, genau.
Und deswegen... tue ich mir schwer, jetzt nur diese eine Frage zu beantworten, weil da müssten noch ganz viele andere Themen passieren. Dann könnte man es machen, aber nur...
Also du bist neutral?
Ja, wenn. Ich sag ja, wenn.
Ich auch. Ja. Also Menschen sollen in Rente gehen dürfen.
Ja, dürfen
also
sie ja.
Zu.
Fertig.
Dürfen sie ja.
Also im Idealfall halt auch, wenn sie noch ein bisschen Lebenserwartung
übrig haben. Du kriegst nur die volle Rente nach 45 Jahren.
Ich will nur klare Mehrheiten. 2 gegen 1.
Nein, es ist erstmal wichtig aufzuklären. Man kommt heutzutage nach 45... vollen Beitragsjahren kriegt man die volle Rente ausgezahlt.
Ja? Werde ich nie bekommen.
Nee, da haben ja schon mal alle Akademiker eigentlich fast keine Chance mehr, die länger studieren. Ja. Da sind dann diejenigen, die schon früher anfangen zu arbeiten, halt im Vorteil, ne? die Auszubildenden. Die sind da in der Hinsicht klein Vorteil, aber die verdienen halt tendenziell nicht so viel.
Aber der Witz ist...
Ja, aber die Frage ist ja bereits nach 40 Jahren, das deutet ja darauf hin, dass das im Gegensatz zu 45 Jahren gemeint
genau,
ist.
Genau. Also es soll entlasten.
Und ich bin schon dafür, dass die Menschen früher in Rente gehen. Das belastet das Rentensystem.
Ja.
Das ist ein Problem.
Ja.
Zu dem Problem gibt es eine Lösung in einer späteren These.
Maynard Keynes unterstützt sich, der hatte gesagt, wir würden jetzt schon fast gar nicht, nur noch 10 Stunden arbeiten. Das hat er vor, was weiß ich, fast 100 Jahren gesagt.
Ja, der wird
ist leider nicht der Fall. Warum? In den 80er hat es dann...
Naja, der Grund ist halt, weil die Kapitalisten sich unseren Produktivitätszuwachs einstecken.
Ja, das kommen wir jetzt noch dazu. Ich will jetzt mal ein bisschen durchkommen.
Ja, wir sind uns einig. Wir stimmen stimmt zu.
Im einleitenden Satz des Grundgesetzes. Jeder darf es bei sich unterm Bett liegen haben, soll weiterhin die Formulierung Verantwortung vor Gott stehen. Also das ist für mich eine so seltsame Frage, so unwichtig.
Ich frage mich, wieso diese These es in den Valomat geschafft hat, weil ich habe bestimmt in den letzten 5 Jahren keinen Gedanken darüber verschwendet, wie säkulär Deutschland ist. Ich habe gesagt, stimme zu, Gott hat in einer Staatsverfassung nichts zu suchen. Es stört mich aber auch wirklich nicht, wenn das noch
gesagt,
drin bleibt.
Ich habe neutral gesagt, weil es mich nicht stört. Ich habe neutral deswegen gesagt, weil es mir egal ist.
Ja, wir sind immer weniger Menschen gläubig und von dem her, also weil Religion nicht mehr dieselbe Rolle spielt, aber andererseits, weil vielleicht Gott wieder auf einer anderen Ebene, im spirituellen Bereich, auf dem Vormarsch ist, ist es vielleicht doch wieder für viele so ein wichtiges Ding, ne? Dass man halt wieder sagt, hier... Wir sind also, wieder, Verantwortung vor Gott heißt ja auch irgendwie, ist ja irgendwie so ein bisschen,
Gott
ist hörig und man macht nur, also man folgt der Leitmotiv von Jesus ein wenig vielleicht.
Ja gut, das tut ja heute sozusagen niemand.
Also das eine ist ja die Kirche, das andere ist die Religion.
Ja, aber das soll ja die Frage suggerieren.
Das dritte ist dann so ein bisschen der Glaube. Ich finde, ich unterscheide die
also
ganz
ich,
bewusst.
Also ich frage mich halt auch, was ist die materielle Verbesserung für die Deutschen, für die Leute, die in Deutschland wohnen? Für dich und mich, wenn wir sagen, wir streichen diesen Satz, ich glaube, da tut sich nichts. Für mich ist es eine rein prinzipielle Frage.
Das ist symbolisch. einfach.
Also das wird im Bundestag nicht so zelebriert wie zum Beispiel jetzt irgendwie in den USA.
Ja. Naja, auf die Art und Weise siehst du halt, welche Parteien gottlos sind.
Also darf ich dir sagen, dass ich tatsächlich in der Zeit, weil ich sehe, Religion ist eine Ideologie, genauso wie Kapitalismus. Andere Sachen sind Ideologien und erfundene Ordnungen.
Ja.
Und ich sehe eben gerade die Problematik, dass Kapitalismus immer mehr zur vorherrschenden Ideologie ist und geworden ist. Ja.
Und Kapitalismus ist hegemoniell.
Aber genau, die Religion tatsächlich Werte vertritt, die wir auch vertreten und vertreten können, ja, und vertreten sollten. Und das Problem ist, dass die Menschen sich damit nicht auseinandersetzen. Mhm. Und das ist für mich ein Problem, dass deswegen die Religion wird jetzt nur noch in irgendeine Ecke gedrückt und so, die hat gar keine Grundlage, keine Berechtigung. Mhm. Das sehe ich nicht so. Mhm. Weil du kannst auch viel Soziales über Religion machen. Also diese christliche, denke ich nicht an die CSU, wenn ich an christlich und an sozial denke. Aber der Grundgedanke christlich ist Nächstenliebe. Mhm. Und wir eben schießen nicht Leute an Grenzen ab, sondern heißen die willkommen.
Deswegen haben sich die Kirchen ja jetzt auch gegen Friedrich Merz ausgesprochen.
Das fand ich zum Beispiel einen guten Move. Aber das ist aus der Verzweiflung, weil die natürlich die Mitglieder weglaufen. Aber ist es trotzdem eine richtige...
Ich finde viel interessanter, warum diese Frage überhaupt auftaucht.
Ja, ich würde es auch gern wissen.
Ja. Aber wir werden es nicht rausnehmen, da kann man nur spekulieren. Ich glaube tatsächlich, mitunter ein Grund dafür wäre schon, dass man den ein oder anderen Wähler vielleicht noch auf die ein oder andere Seite so bringt. Weil wenn dem ein oder anderen Wähler Gott halt einfach ein wichtiges Thema ist und er dann halt hier sieht, dann kann ich auf keinen Fall die Linke wählen.
Weil die ist ja dafür, sag das nicht, wir haben auch wir haben auch Christen in der Partei.
Das glaube ich ja.
Aber also die Linke ist zum Beispiel, die will das Haus haben.
Ja.
Gut. Von denen an. Krass,
also wundert mich halt nicht.
Grüne sind neutral.
Das hat mich auch nicht gewundert, ja, weil also die sagen ja auch, also die Linken sagen ja, Religion hat
Im Staat nichts verloren. Die Grüne ist eine so säkuläre Partei. Du kannst bei uns als Christ oder als Atheist mitmachen, aber die Staatsverfassung muss ohne Bezug auf eine Religion sein.
Mhm. Es steht im Grundgesetz Religionsfreiheit insofern.
Und das ist dann vielleicht CDU wieder ein Grund, warum ich doch die CDU wähle.
Weil du Gott haben willst.
Nee, weißt du, was ich meine?
Kann ich jetzt neutral machen?
Das ist das Motiv.
Ist das okay?
Müssen wir eine Kampfabstimmung machen?
Nein. Ich finde es unwichtig.
Ich finde es auch unwichtig.
Ihr sagt beide neutral. Ja, ich bin dagegen. Also ich bin dafür, dass es rauskommt. Ich bin gegen Gott in der Verfassung.
Ich bin tatsächlich nicht mehr Atheist. Ich bin Jainist. Das ist ein anderer...
Ja, dann
können wir mal drüber reden.
Die sind aber vegan und du bist nicht vegan. Da reden wir mal ein anderes
Mal
drüber.
Meine Güte, Junge. Es gibt auch im Islam, kann man das 50-fach verschieden auslegen. Also, Deutschland soll weiterhin die Anwerbung von Fachkräften aus dem Ausland fördern.
Ja.
Ja, hast du Ja gesagt?
Nein, ich habe nicht Ja gesagt. Ich habe angesetzt zu einer Erklärung.
Ja, aber...
Also, wir hatten gerade schon das Argument, dass Deutschland in den nächsten Jahren Menschen aus dem Ausland braucht, die hier arbeiten.
Migration
braucht, damit wir unsere Sozialsysteme überhaupt weiterführen können. Hm. Zum Beispiel die Rente. Wir haben uns noch nie Gedanken darüber gemacht, was das denn in diesen anderen Ländern auslöst, wenn wir einfach deren Leute abwerben.
Braindrain
ist das Stichwort. das ist auch eine Form von Imperialismus. Hm. Ich weiß nicht, wie man das auflöst, sage ich euch ganz ehrlich. Wir können in Deutschland die Leute besser ausbilden. Die nachfolgenden Generationen können mit einer höheren Produktivität und mit einer höheren Produktivität dann vielleicht arbeiten und die Rente erwirtschaften für uns. Aber Brain Drain ist auf Lasten des globalen Südens, würde ich sagen, ist zu vermeiden. Auf der anderen Seite, wenn diese Leute halt herkommen wollen und hier arbeiten wollen, das hatten wir auch gerade schon, sollten wir sie auch reinlassen und hier arbeiten lassen.
Ja, weil das sind ja oft auch Kräfte, die nicht ganz von uns ausgehen, sondern einfach aufgrund dessen, dass wir eben für viele ein interessanter Universität oder Wirtschaftsstandort auch sind.
Ja.
Das ist halt, die kommen ja von alleine.
Das ist ein wichtiger Grund, weil lange Zeit, also jetzt in der TU, haben sie wieder die Studiengebühren für ausländische Studierende eingeführt, leider. Das ist seit letztem Jahr...
Halte ich für rassistisch.
Ja, also wir haben im Fachschaftenrat, haben wir darüber lange diskutiert, wollten da dagegen stimmen und so weiter. Und dann, es hat aber trotzdem nichts gebracht, weil die hatten das alles schon entschieden. Und jetzt sind natürlich bei bestimmten Studiengängen die Zahlen eingebrochen. Mhm. Also zum Beispiel ein Studiengang von mir ist das Talent Resource Management, das waren mal 200 Leute pro Jahrgang. Und jetzt sind es irgendwie 30 oder 40. Also extrem eingebrochen. Und natürlich ist das Attraktivität für viele ausländische Studierende, einfach ins Land zu kommen. Und ich finde diese Attraktivität, dieses Durchmischen, multikulturell, ist so wichtig. Weil wenn du das immer nur in den Protektionismus-Modell denkst... Ja,
aber ich glaube, das ist nicht die Frage. Naja, die Frage ist, sind wir im Ausland aktiv bei der Anwerbung? Stehen wir wie Christian Lindner in dieser kenianischen Uni und sagen den Leuten, kommt nach Deutschland?
Ja, aber das ist das Extremfall. Du kannst natürlich einfach so wie zum Beispiel ich ständig Werbung sehe von der Türkei, ja, hier Urlaub machen. Also ich meine, dass man sagt, ja, hier, wir sind ein guter Standort und bei uns könnt ihr... zu guten Konditionen leben und arbeiten, das ist ja nicht mal gelogen.
Für welche Position argumentierst du, Lauren?
Ja, gerade für meine eigene, weil ich nicht weiß,
du siehst dich in den Antworten nicht, findest du dich nicht wieder?
Also Deutschland soll weiter die Anwerbung von Fachkräften aus dem Ausland fördern. Ich sehe da jetzt nicht, was da wie fördern definiert wird.
Ja, also wenn das wirklich sehr aktiv ist, würde ich sagen, nein. Die Leute, die hier sind, die muss man natürlich nach besten Kräften fördern, dass sie ihre Ausbildung hier bekommen oder ihren Job hier bekommen und behalten. Mhm. Von mir ein klares Neutral.
Okay. Also ich stimme da definitiv zu.
Ja, ich hatte eigentlich auch zugestimmt, weil ich sehe das nicht so drastisch.
Du siehst Brain Drain nicht als Problem im globalen
Doch, aber Brain Drain macht, das ist ja überall. Ich meine, du kannst es ja auch nicht richtig verhindern. Du kannst natürlich dort vor Ort kannst du sagen, okay, wir helfen euch mit Infrastruktur, Technologietransfer und so weiter. Da kannst du viel machen und das sollte man auf jeden Fall mit fördern. Aber das steht ja hier nicht in der Frage. Du kannst ja nicht sagen, wir machen das nicht, sondern wir machen unseren Standort unattraktiv und wollen, dass die Leute nicht kommen, dann haben wir so ein AfD-Programm.
Genau, das will ich eben auch nicht. Also das, wenn wir jetzt sagen, hier ausländische Studenten raus, dann sage ich dir auch, nee, so halt auch nicht.
Also ich will auch Stimme zu, jetzt einfach mal.
Dann haben wir 2-1.
Für die Stromerzeugung soll Deutschland wieder Kernenergie nutzen.
Ja gut, das ist ja offensichtlich wieder eine Frage für Dumme.
Nee. Das ist wieder vom Söder reingeschlichen.
Ja. Ja, die Franzosen zeigen ja...
Die Belgier übrigens auch. Belgier haben gerade angekündigt, sie bauen wieder Atomkraftwerke.
Ja, ja. Die Franzosen zeigen übrigens auch jeden Sommer, dass es nicht funktioniert, wenn ihre Flüsse zu warm sind, um die Atomkraftwerke zu kühlen. Wenn die so dünnes drin zahlen. Also die Energieversorgung über Kernenergie ist so eine Art
Wunschdenken.
Naja, Kipppunkt. Wenn die Flüsse zu warm werden, weil der Kernenergie das nicht schnell genug bremst, dann können wir keine Kernenergie mehr benutzen und haben halt in der Zwischenzeit nichts anderes ausgebaut.
Ich habe noch ein besseres Argument. Wo kriegen wir das Uran her?
Auch aus dem
Russland.
Ist auch ein sehr gutes Argument im Hinblick auf die allererste These, die wir heute Abend hatten. Ja.
Also insofern will ich schon mal sagen, also ich muss auf jeden Fall sagen, absolut nicht.
Ja, das würde ja komplett in die falsche Richtung
gehen. Es ist auch vertraglich dumm. Auch selbst die Energieversorger sagen, es ist zu teuer.
Ja. Selbst die Wirtschaftsbosse sagen, das wollen wir nicht mehr,
Also,
wird auch nicht passieren.
Anhebung des Spitzensteuersatzes. So, jetzt kommen wir mal zum sozialen, finanziellen, wirtschaftlichen. Bei der Besteuerung von Einkommen soll der Spitzensteuersatz angehoben werden. Da steht jetzt nichts Konkretes. Gibt wahrscheinlich verschiedene Ansichten. Ich unterstütze das.
Wisst ihr, wie hoch ist denn der Spitzensteuersatz?
Also es gibt eigentlich zwei. Der eine ist ja bei 42% und der andere ist bei 45%. Aber die 45% greift erst bei 250.000.
Genau, richtig. Fast schon 300.000.
Ja, also ich bin da nicht so informiert. Ich habe gesehen, Spitzensteuersatz, das wird die Reichen treffen, habe zugestimmt. Ich weiß, dass das Steuerprogramm der Linken dergestalt ist, dass die Leute alle, im Prinzip haben alle Einkommensklassen mehr Geld, außer die über 180.000 Euro. Und ich sag mir, wenn du 180.000 Euro in Deutschland verdienst, dann kannst du auch ein bisschen mehr beitragen.
Ja, also wir könnten allgemein das Steuersystem ein wenig reformieren. Ob jetzt dann nur der Spitzensteuersatz, der angehoben wird, alleine als Maßnahme das Richtige ist, weiß ich nicht. Deswegen stimme ich neutral zu.
Naja, gut.
Aber wäre es ein Mechanismus mit dem ganzen Paket?
Kannst du dir ein Paket vorstellen, in dem die Anhebung des Spitzensteuersatzes sinnvoll ist?
Durchaus.
Was möchtest du? Wir haben ja eh...
Nee, ich bleib bei neutral.
Stimmt.
Der Bund soll mehr Kompetenz in der Schulpolitik erhalten. Das ist die klassische Debatte, dass die Diversität und Föderalismus in den einzelnen Bundesländern mit also keinem Maßstab, keiner genormten Abiturprüfungen, gar nichts. Man muss sich das anhören, dass wenn jemand Abitur macht in NRW, ist er irgendwie minder bewittet oder so. Es ist ganz schlimm.
Das ist der Bildungsföderalismus in Deutschland ist eine Katastrophe. Ja. Deswegen habe ich hier zugestimmt. Ja. Wenn das dann dazu führt in der Praxis, dass der Bund, die Bundeswehr an den allen deutschen Schulen irgendwie Werbung macht, dann entziehe ich die Zustimmung wieder. Grundsätzlich ein bisschen vereinheitlichtes Schulsystem, ein bisschen, besseres Schulsystem vielleicht auch in ganz Deutschland, das man dann auch mit bundesdeutschen Mitteln fördern kann, das ist schon sinnvoll.
Ja.
Ich habe mich mal übrigens vor kurzem bei einer Bergtour dann sehr interessant mit einem angehenden, also Offiziersanwärter Bundeswehr unterhalten, ein recht junger, aber sehr aufgeweckter Mensch, der war sehr naturinteressiert und irgendwie auch so Aufforstung.
Der Lauren redet mit Mördern.
Nee, tatsächlich fand ich es interessant, wie er mir erzählt hat, dass das in der Bundeswehr zum Beispiel so mit Umgang von Rechtsextremismus viel besser vorangeht als in der Polizei. Und er hat mir verschiedene Sachen gesagt, dass die müssen viel regelmäßig, also da gibt es anscheinend rigoroses Aufklärungsvorgehen und auch Entlassungen. Und dass die auch sehr oft befragt werden mittlerweile dazu. Das war früher vielleicht nicht so. Ich bin jetzt aber auch nur so aus diesem einen Gespräch jetzt. Das war jetzt eine Perspektive. Aber ich fand, der war ja sehr jung, deswegen fand ich es wichtig. Ich will jetzt keinen Bundeswehr.
Ich merke schon, ich hätte Bundeswehr nicht erwähnen dürfen. Das hat gleich eine Anekdote getriggert.
Ja, gut, okay. Also, der Bund soll mehr Kompetenz in der Schulpolitik gehen. Das ist ein anderes Thema. Ich sage ja.
Sind wir uns alle einig,
glaube ich, ja.
Dann aus Deutschland sollen weiterhin Rüstungsgüter nach Israel exportiert werden dürfen.
Kein Genozid ohne deutsche Beteiligung. Bin ich natürlich also dagegen.
Ich habe dann überlegt, Rüstungsgüter, die exportieren sie ja überall hin. Ne? Mhm. Das ist ja das Problem. Ja. Wir sind, glaube ich, an fünfter Stelle, ich weiß nicht, an sechster Stelle.
In die Türkei übrigens auch.
Man müsste überall Abstriche machen. Man müsste die komplette Rüstungsindustrie abschaffen.
Rheinmetall lebt
gerade die goldene Zeit. Genau, an der Stelle muss ich meine aktivistischen Freunde grüßen. Rheinmetall entwaffnen, super Initiative.
Ja, Bushido und solche Leute machen damit Geld an der Börse. Oder wer auch immer das war, Haftbefehl, ich weiß es nicht. Irgendwelche Leute,
sind. Im Grunde ist hier die Frage, soll Deutschland weiterhin an einem Genozid in Gaza beteiligt sein? Bin ich gegen.
Da wäre ich auch dagegen.
Naja, es wird jetzt sowieso alles zwangsumgesiedelt. Deswegen.
Ja, jetzt wird es ein amerikanischer, US-amerikanischer Genozid.
Das Problem ist, ich lese Israel, aber ich möchte das nicht interpretieren als Israel ist Netanyahu. Israel ist nur Krieg. Da sind auch viele Menschen, und ich kenne auch welche aus Israel, die komplett das nicht unterstützen, was da abgeht.
Ja,
die Stimmen habe ich auch gehört. Deswegen,
absolut.
Ich will das jetzt nicht über einen Kamm scheren.
Gerade die junge Generation. Ja, und die haben sie ja auch.
Also die werden aber auch unterdrückt teilweise gerade.
Die wurden als Geisel genommen. Das ist schon echt übel, was da gelaufen ist.
Also es gibt in Berlin, ich habe leider den Namen vergessen, eine israelisch-jüdische Zeitung, die auf ganz vielen pro-palästinensischen Protesten und Kongressen war und denen die zusammen übrigens mit Yanis Varoufakis die Betätigungserlaubnis entzogen wurde.
Ach, super.
Also Deutschland betätigt sich hier an der Seite Netanjahus wirklich absolut schändlich. Wir exportieren immer noch Waffen an ein rechtsradikales Regime, das wirklich in Gaza, inzwischen auch im Libanon und zum Teil in Syrien einfach auch Angriffskriege führt. Und ja, da bin ich gegen. Und ich glaube, die Position ist hier noch viel verständlicher, als wenn man sagt, man ist gegen Waffenlieferungen an die Ukraine. Mhm. Wir würden ja, also das versteht ja jeder, wir würden auch niemals Russland Waffen liefern. Das ist ja was jeder versteht. Aber an Israel, das genauso Angriffskriege führt, das genauso völkerrechtswidrige Angriffskriege führt, und on top noch einen aktiven Genozid in Gaza gestartet hat, an die liefern wir weiterhin Waffen. Das kann man wirklich niemandem erklären.
Wunderbar. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal kurz einen Cut. Wir machen quasi eine Pause. Wir sind
noch nicht mal bei der Hälfte.
Ja, wir machen das jetzt als ersten Teil, machen eine kurze Pause. Okay.
Ja.
Und dann machen wir den zweiten Teil. Ich glaube, der zweite Teil geht schneller, weil wir am Anfang irgendwie viel rumgeblabbert habe.
Wir haben sehr viel Ukraine geredet.
Also ihr hört, wir reden live, denken wir darüber nach, dass wir die Folge jetzt pausieren.
Ja, das wird später alles rausgeschnitten.
Wird alles rausgeschnitten. Ja, das macht
dann, haben wir immer gesagt. Aber
das macht dann der Mitte.
Genau. Habt ihr noch gar keinen Cutter?